SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was aus den Kleidungsstücken wird, die Sie ausmustern? Ob die wirklich recycelt werden oder überhaupt recycelt werden können? Das ist nämlich ein großes Problem. Auf Nachhaltigkeit insgesamt wird in der Textilbranche bisher wenig Wert gelegt.
Wenn wir Textilien designen, geht es ja nicht nur darum, dass man sie gut recyceln kann, sondern es sollte ja auch darum gehen, dass sie möglichst lange halten, dass sie vielleicht gut reparierbar sind, dass sie keine Schadstoffe enthalten. Also das Design ist da echt ein Knackpunkt, bei dem man auf viele Sachen achten kann. Aber die Recyclingfähigkeit ist eben ein wichtiger Punkt davon aus unserer Sicht.
Sagt Anna Hanisch, Expertin für Kreislaufwirtschaft beim NABU. Was mit ausgemusterten Textilien passiert und was geschehen muss, damit sie ein zweites Leben bekommen können, darüber rede ich gleich mit ihr hier. Außerdem geht es in Global um den Artenschutz im Großen und ganz Kleinen und um die Frage, in welcher Art von Stadt wir angesichts des Klimawandels in 15 Jahren leben werden. In Kolumbien ging es in den letzten zwei Wochen auf der Weltnaturkonferenz um die Frage, wie wir die Artenvielfalt auf dem Planeten schützen können. Denn genau wie beim Klima steht der Zeiger hier nicht auf 5 vor, sondern eher auf 1 vor 12. Das zeigt sich zum Beispiel in Xochimilco im Süden der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Die Gegend ist seit langem bekannt für seine schwimmenden Gärten, doch die Idylle ist keine mehr. Insekten und Vögel haben Probleme mit dem immer näher kommenden Großstadtlärm, der ihre Kommunikation stört und damit ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Und damit ist Xochimilco kein Einzelfall. Anne Demmer war dort.
Als Kind war Mauricio Orduña mit dem Kanu viel auf dem Wasser unterwegs, hat die Insekten zirpen hören, das Wasserrauschen, verschiedenste Vogelstimmen zu unterscheiden gelernt. Er ist eher in einer damals dörflichen Gegend aufgewachsen, im Süden der Millionenmetropole Mexiko-Stadt, in Xochimilco, bekannt für seine schwimmenden Gärten, teils ein Naturschutzgebiet und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Escuchaban más garzas.
Früher habe ich mehr Reiher gehört, große Vögel und ihren Flügelschlag. Jetzt werden sie vom urbanen Rauschen übertönt. Mauricio Orduña macht gerade seinen Master in Kunst und Umwelt an der Universität in Mexiko-Stadt, der UNAM. In seinen Arbeiten geht es um Landschaften, die Umgebung, Umweltthemen. Er macht Multimedia-Installationen, eine Mischung aus Video, Sound und Skulpturen. Nach wie vor beschäftigen den Künstler die Geräusche und Klänge seiner Umgebung. Die Expansion der urbanen Zentren, wo Shopping-Malls und neue Häuserkomplexe, Schnellstraßen für Busse entstehen, hat alarmierende Auswirkungen auf die Ökosysteme Lateinamerikas. Mehr als 80% der Menschen der Region leben in Städten. Zuletzt habe er mit einem Kollegen die Region um die Stadt Guanajuato besucht. Für einen Film über das illegale Abholzen von Bäumen und das Verschwinden der Uyamel-Tanne. Der Baum ist Rückzugsgebiet für viele Arten wie den Monarchfalter. Mauricio hat den Ton gemacht, dafür die Kopfhörer aufgehabt.
Ja, muy arriba del cerro.
Als wir oben auf dem Berg angekommen waren, war kaum ein Vogel, kein Zirpen, nichts zu hören. Es war wirklich eine brutale Stille. Auch wenn die beiden Künstler die genauen Gründe für die Stille in diesem Moment nicht dingfest machen konnten, das würde sicherlich diverser Studien bedürfen. Fest steht jedoch, die Ausbreitung von Städten und intensiver Landwirtschaft verdrängt Arten, die für ihr Überleben und ihre Fortpflanzung auf bestimmte Lebensraumbedingungen angewiesen sind. Der Lärm etwa von Maschinen, LKWs und Stadtverkehr behindert die effektive Kommunikation zwischen einzelnen Arten, was sich negativ auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit auswirkt, wie Wissenschaftler vom Center for Global Soundscapes der US-amerikanischen Universität Purdue in Indiana herausstellen. Ein Report des WWF stellt heraus, dass menschliche Eingriffe in die Natur weltweit einen Rückgang der Populationen von Säugetieren, Reptilien, Vögeln, Fischen und Amphibien um etwa 69% verursacht haben, wobei Lateinamerika und die Karibik, eine der artenreichsten Regionen der Erde, mit 94% den dramatischsten Rückgang zu verzeichnen haben. Alle scheinen zu wissen, was los ist, aber nichts passiert. Klar ist es mittlerweile ein riesiges strukturelles Problem und jeder könnte auf seine Weise etwas tun. Ich möchte mit meiner Kunst den Fokus darauf lenken, aber am Ende ist es eine Einladung. Du musst kein Künstler sein oder jemand Wichtiges, um dich zu beteiligen, um aktiv zu werden.
para sentirte partícipe.
Meint Mauricio Orduña. In Mexiko-Stadt wird man in Zukunft vermehrt seine kleinen Skulpturen im öffentlichen Raum antreffen und inmitten des alltäglichen Wahnsinns von Mexiko-Stadt laute Flügelschläge und Wasserrauschen zu hören bekommen.
In Spanien, da gibt es ein Ökosystem, das ganz besonders geschützt wird. Die Salzwasserlagune Mar Menor im Südosten des Landes ist 2022 berühmt geworden, als sie als erstes Ökosystem in Europa den Status einer juristischen Person bekam. Die Lagune war mal ein Naturparadies, aber das liegt schon lange im Sterben. Umweltschützer sagen, der Massenanbau von Billiggemüse, das auch nach Deutschland verkauft wird, trage die Hauptschuld daran. Und was ändert der neue Status jetzt? Milena Pieper zu den Hintergründen.
Palmen, Sandstrand und Wasser. Das klingt nach Paradies, aber in diesem Fall täuscht das. Der Salzwasserlagune Mar Menor im Südosten Spaniens geht es nicht gut. Sie ist krank.
Pues el Mar Menor ahora mismo está enfermo.
Umweltaktivist Pedro Luengo von den Ecologistas en Acción erklärt, woran das liegt.
Está en una situación crítica.
Das Mar Menor ist in einem kritischen Zustand, weil wir seit vielen Jahren zu viele Nährstoffe in das Wasser fließen lassen. Es musste das ertragen, bis es sich radikal verändert hat.
Früher war das Wasser klar, heute ist es trüb. War zwischendurch wie eine grüne Suppe, sagt Luengo. Tonnen von Fischen sind gestorben und Seegraswiesen verschwunden. Der Hauptgrund dafür, laut Umweltschützern, die intensive Landwirtschaft. Sie verbraucht viel Wasser und lässt Düngemittel in die Lagune fließen. Ausgerechnet da, wo das flache, salzhaltige Wasser und die warmen Temperaturen ein ganz besonderes Ökosystem für Tier- und Pflanzenarten geschaffen haben.
Wir haben zum Beispiel Seepferdchen, wir haben Flamingos.
All das wollten Bürgerinnen und Bürger in der Region seit 2016 unbedingt retten. Schließlich initiierten sie, geleitet von der Rechtswissenschaftlerin Teresa Vicente, ein Volksbegehren. Das Ziel, dem Mar Menor eigene Rechte zu verleihen. Sie sammelten mehr als 600.000 Unterschriften und 2022 wurde die Lagune als erstes Ökosystem in Europa zur juristischen Person erklärt. Eduardo Salazar, Umweltanwalt und Professor in Murcia, hat diesen Prozess begleitet.
Es ist wie damals, als Unternehmen oder Verein Rechtspersönlichkeit verliehen wurde. Sie werden anderen Personen, etwa Landwirten oder Grundeigentümern, gleichgestellt. Und dann kann dieses Ökosystem, das Persönlichkeit und Rechte hat, Ansprüche geltend machen und sich durch seine Vertreter verteidigen lassen.
Aber viel habe sich seitdem noch nicht getan. Noch immer fehle eine Regelung, damit entsprechende Kommissionen gegründet werden und die Vertreter der Lagune in ihrem Namen Entscheidungen treffen dürfen. Das Fazit nach vielen Jahren der Bürgerbewegung also immer noch ernüchternd. Umweltaktivist Pedro Luengo sagt, es habe sich schon etwas verändert.
Wir haben eine Bürgerbewegung. Das Problem ist bekannt. Das hat viel zum Kampf um das Mar Menor beigetragen und dazu, den Druck auf die Institutionen, die handeln müssen, aufrechtzuerhalten.
Die Unterstützerinnen und Unterstützer des Mar Menor geben also nicht auf. Und was der Lagune niemand mehr nehmen kann, nach Vorgängern in Ländern wie Neuseeland oder Ecuador bleibt sie das erste europäische Ökosystem mit eigenen Rechten und kann ein Beispiel sein für weitere. Bemühungen gibt es übrigens schon, etwa für das Wattenmeer und die Lagune von Venedig.
Wenn es um das Thema Recycling geht, dann denken die meisten von uns vermutlich an Plastik, Papier, Glas und vielleicht noch Biomüll. An Klamotten wohl eher weniger. Dabei ist das ein großes Thema. Denn jeder und jede von uns legt sich pro Jahr 15 Kilo neue Textilien zu. Vor allem Kleidung und Schuhe, aber auch Bettwäsche oder Handtücher. Das sind die Zahlen für Europa, die die Europäische Umweltagentur ausgerechnet hat. Und demnach verbraucht jeder Europäer und jede Europäerin damit im Schnitt 391 Kilo Rohstoffe, 400 Quadratmeter Land für deren Anbau und 9 Kubikmeter Wasser. Dazu kommt der CO2-Ausstoß bei der Produktion, der allein für eine Jeans bei 24 Kilo liegt. Das wäre ja okay, wenn die Dinge so lange getragen würden, bis sie auseinanderfallen, aber das ist meistens nicht der Fall. Viele Textilien werden ausgemustert, obwohl sie noch gut genutzt oder wenigstens recycelt werden könnten. Aber genau das passiert nicht. Gerade mal 26% der Textilien, die im deutschen Abfall landen, werden wiederverwertet. Kleidung aus recycelten Alttextilien gibt es kaum. Darüber habe ich vor der Sendung mit Anna Hanisch gesprochen. Sie ist Expertin für Kreislaufwirtschaft beim NABU.
Global, das Gespräch.
Frau Hanisch, wie viele Kleidungsstücke haben Sie, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden?
Ja, gar nicht so viele. Ich habe tatsächlich neulich einen Pullover geschenkt bekommen. Da sind recycelte Fasern drin. Ich war schon ganz hoffnungsvoll und dann habe ich mal genau geguckt. Die bestehen nur aus recycelten PET-Flaschen. Also das findet man schon immer öfter. Aber Kleider, die auch aus Altkleidern bestehen, habe ich noch nicht in meinem Kleiderschrank. Ich habe natürlich ganz viel Secondhand-Kleidung.
Wenn wir jetzt aber von den verwerteten Textilien sprechen, da werden in Deutschland 26% der Alttextilien, die gesammelt werden, wieder in irgendeiner Form zu Textilien. Zu welchen denn?
Ja, das sind zum allergrößten Teil Putzlappen. Also da reißt man einfach die Textilien, die gesammelt werden, in größere Stücke und verwendet sie dann als Putzlappen, vor allem in der Industrie. Oder man kann die auch zu sogenannter Reißware verwerten und daraus werden dann zum Beispiel Fliese oder Dämmstoffe. Also keine neuen Kleider, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Aber geht das denn? Kann man denn aus einem alten Pulli wieder einen neuen machen?
Also dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss die Materialzusammensetzung sehr bestimmt sein. Also es dürfen nicht zu viele verschiedene Fasern da drin sein. Am besten ist es, wenn es nur Baumwolle ist oder auch nur Polyester. Und dann sind in den meisten Textilien ja auch noch Reißverschlüsse, Knöpfe, Aufdrucke. Das macht das Recyceln super schwierig. Und dann ist das nächste Problem, dass das ja erstmal auch richtig sortiert werden muss. Und so wie es heute läuft, ist ja alles in einem Sammelcontainer gemischt und wird dann momentan noch nur per Hand sortiert. Und das ist einfach sehr schwierig, dann per Hand nach Fasern zu sortieren. Es könnte funktionieren, aber es wird einfach momentan kaum praktiziert.
Und wie könnte es funktionieren?
Ja, dafür bräuchte es zum einen eine bessere Sortierung. Das wäre super, wenn es irgendwann automatisch funktionieren könnte. Denn was das Recycling gerade auch so schwer macht, ist, dass es eben super teuer ist. Dadurch, dass da wirklich Menschen stehen, die das dann sortieren müssen, macht es sehr teuer und langsam. Und da wäre eine Lösung, dass man da Technologien entwickelt oder weiterentwickelt. Und eine andere Lösung ist, dass man beim Design ansetzt, dass man Vorgaben macht, damit die dann leichter recycelt werden können.
Also mit diesen Vorgaben meinen Sie, dass ein Pullover, eine Hose nur aus Baumwolle oder nur aus Polyester oder nur aus Viskose besteht?
Ja, also so weit wird man wahrscheinlich nicht gehen, aber man könnte ja Anreize setzen, dass sowas belohnt wird, wenn sich Hersteller für sowas einsetzen oder auch, dass weniger Aufdrucke eingesetzt werden und wenn Aufdrucke eingesetzt werden, dass die aus dem gleichen Material sind. Also da gibt es jede Menge Sachen, die man beim Design beachten könnte.
Sie sprachen gerade die maschinelle Trennung von Materialien an und sagten, die muss man weiterentwickeln. Das heißt, die Technik gibt's eigentlich?
Ja, also da wird gerade ganz viel geforscht und im kleinen Maßstab wird es auch schon angewandt, dass mit Sensoren die Materialien erkannt werden oder auch nach Farben sortiert wird. Aber das ist eben gerade noch nicht in einem großen Maßstab. Deswegen muss man da jetzt einfach rein investieren, dass das möglichst schnell auch weit verfügbar ist.
Das klingt aber erstmal so, als könnte es teurer sein, als neu zu produzieren.
Ja, also momentan ist es auf jeden Fall so, genau. Es rechnet sich einfach nicht. Das Problem ist ja auch, dass es einfach noch gar nicht so die Nachfrage überhaupt gibt, ne, nach den recycelten Fasern. Wenn die Nachfrage da wäre, dann würde sich es vielleicht ja auch irgendwann rechnen. Aber so sieht es eben gerade einfach nicht aus. Die Modemarken sind da jetzt nicht gerade interessiert dran. Deswegen braucht es da auch einfach Anreize, dass die Unternehmen mehr Rezyklate einsetzen. Und das Problem ist natürlich, dass die neu produzierte Ware viel zu preiswert ist. Und der Trend, der verschlimmert sich ja eher, ne, dass die Kleidung immer billiger wird und immer schlechtere Qualitäten hat und da können dann die recycelten Fasern einfach nicht mithalten vom Preis her.
Weil es natürlich den zweiten Ansatz unmöglich macht, Klamotten möglichst lange zu tragen. Gerade jetzt Billigmarken haben eben nicht die Qualität, dass man so ein T-Shirt 4, 5, 6 Jahre tragen könnte. Sehen Sie da einen Ansatz, das zu ändern?
Also erstmal muss ich sagen, viele Leute sortieren Kleidung ja aus, nicht weil sie nicht mehr tragbar sind, sondern weil sie einfach auch was Neues haben wollen. Also ich glaube, man könnte viele Klamotten schon noch länger tragen, wenn man wollte. Aber da werden natürlich auch von der Modeindustrie einfach durch Werbung Anreize gesetzt, dass man dann doch mehr kauft, als man eigentlich bräuchte. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, dass man da die Überproduktion versucht einzudämmen. In Frankreich gibt es da schon meiner Meinung nach ganz gute Ideen, die zum Beispiel eben die Werbung einschränken wollen oder dann bestimmte Gebühren noch auf die Ultra-Fast-Fashion-Teile legen, damit es dann nicht mehr ganz so billig ist. Aber es ist ein großes Problem, ja, dass da immer größere Mengen in geringerer Qualität kommen.
Jetzt boomen ja Secondhand- oder auch Vintage-Läden und auch Online-Plattformen für Secondhand-Klamotten. Hilft das wirklich weiter oder ist das mehr eine Randerscheinung?
Ja, das ist an sich auf jeden Fall ein tolles Phänomen, hat aber tatsächlich auch einen Nachteil, zumindest für die Industrie, die sich mit dem Sammeln und der Sortierung beschäftigt, denn diese finanzieren sich heutzutage eigentlich komplett durch den Verkauf von Secondhand-Kleidung und dadurch, dass das jetzt oft privat passiert auf Online-Plattformen oder ja einfach im Freundeskreis, geht denen natürlich die super gute Ware dann verloren. Aber ich muss auch sagen, von dem, was hier gesammelt wird, werden nur ganz wenige Prozent dann wirklich in Deutschland auch in Secondhand-Läden verkauft. Das ist dann die sogenannte Cremeware. Und die anderen Kleidungsstücke, die eigentlich noch wiederverwendbar sind, werden dann eben exportiert.
Es wird exportiert, oft ja auch in außereuropäische Länder. Aber ist das denn wirklich schlimm, wenn es da weitergetragen wird?
Nee, also wenn es da wirklich weitergetragen wird, dann ist es auf jeden Fall nicht per se schlimm. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass das den Menschen dort Arbeitsplätze schafft. Und da hat sich ja eine ganze Industrie drumherum auch entwickelt. Und die Leute in den Importländern, die das kaufen, die kaufen es ja, weil sie eben es weiterverkaufen wollen. Aber was man eben auch sieht, ist, dass immer wieder auch Textilien exportiert werden, die eigentlich nicht mehr wiederverwendbar sind und die dann eventuell im Ausland dann auf Deponien landen oder am Strand. Also da darf man jetzt nicht so pauschal sagen, dass Kleidungs- oder Textilexporte per se schlecht sind. Aber auch der Export hat gerade Probleme, weil eben auch in den ausländischen Importländern immer mehr neue Billigware kommt und dann die Nachfrage nach der Secondhand-Kleidung aus Europa sinkt.
Aber zusammenfassend kann man sagen, wir müssten unsere Sachen länger tragen und stärker recyceln.
Das ist auf jeden Fall der größte Hebel, den wir so haben als Konsumentinnen, einfach die Kleidung länger zu tragen, weniger zu kaufen und wenn es das dann irgendwann gibt, auch gerne Kleidung kaufen, denen recycelte Fasern verarbeitet sind.
Das war Anna Hanisch, Expertin für Kreislaufwirtschaft beim NABU. Vielen Dank, Frau Hanisch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Nicht nur bei der Recyclingfähigkeit von Kleidungsstücken muss sich etwas ändern, auch unsere Städte stehen angesichts des Klimawandels vor besonderen Herausforderungen. Durch die dichte Bebauung und den hohen Grad an Versiegelung sind sie besonders anfällig für Überhitzung, aber auch für Überschwemmungen nach Starkregen. Eigentlich müssten alle Städte jetzt dringend handeln und Maßnahmen treffen, um sich dem Klimawandel anzupassen. Und das wissen auch alle, aber noch geschieht zu wenig. Was muss sich in den nächsten 15 Jahren verändern? Etwa in Frankfurt. Heike Liesmann hat sich darüber Gedanken gemacht.
Eine große Holzbox mitten in der Stadt. Darin Pflanzen, die mit Wasser besprüht werden. Aber nicht nur die. Menschen laufen an einem heißen Tag durch die sogenannte Klimakiste.
Wenn ich so gucke, da gehen bestimmt 50, 60 Leute am Tag rein. Gucke sich die Pflanzen an und durch die Bestäubung ist die Temperatur auch 10 Grad weniger wie im Außenbereich.
Das hessische Geisenheim war nach Hameln die zweite Kommune in Deutschland, die im Jahr 2024 eine solche Klimakiste aufgestellt hat. Diese Art der punktuellen Erholung und Abkühlung mit grünen Zimmern, überhaupt mehr Grün in den Städten, wird sich etablieren. Das sagt auch Tina Zapf-Rodriguez, Dezernentin für Klima und Umwelt der fünftgrößten Stadt in Deutschland, Frankfurt am Main, und plädiert für wesentlich mehr Pflanzen an Fassaden als Hitzeschutz.
Und im Winter sorgen sie aber auch dafür, die Wärme ein bisschen besser in den Häusern zu halten. Ich glaube, das ist sowohl in der heißen als auch in der kalten Jahreszeit eine super Sache, eine Fassadenbegrünung. Es bindet Luftschadstoff. Es kann auch eine Lärmbelastung reduzieren.
Superwende sozusagen. Weg vom Grau hin zu viel mehr Grün. Bei Neubauten ist ein Umdenken längst im Gange. Mehr Holz, weniger Beton, gute Belüftungskonzepte, Platz für Insekten. Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin, zuständig für Klimavorsorge und regionale Innovationsprozesse, sagt, wie man der Erhitzung der Städte noch entgegenwirken kann.
Eine echte Abkühlung im öffentlichen Raum entsteht eher dadurch, dass wir weniger Versiegelungen haben, hellere Flächen, mehr Grünflächen.
Sonnensegel für Spielplätze und Kitas gehören zum absoluten Muss.
Und wir werden in Zukunft eben noch viel mehr Plätze klimaangepasst umgestalten wollen und müssen.
Und dabei geht es nicht nur um Abkühlung. Rasenflächen, Grünquartiere, Spielplätze. In der Planung der Stadt Frankfurt haben sie eine wichtige neue Aufgabe als Retentionsfläche. Im Fall von Starkregen und Überschwemmungen braucht es viele dieser Flächen, um Wasser aufzunehmen und versickern zu lassen. 245 Millionen will Frankfurt fürs Klima investieren in den nächsten Jahren. Und dann Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodriguez auf die Frage, wie sieht es in Frankfurt in 15 Jahren aus?
Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge blühende Wiesen in Frankfurt, Wildwiesen, wo Insekten brummen. Ich laufe entlang und sehe Häuser mit grünen Fassaden und auf den Dächern sehe ich es bläulich schimmern, weil da eine PV-Anlage drauf ist. Also diese Vorstellung habe ich für Frankfurt in 15 Jahren. Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann kann auch aus so einer Utopie Wirklichkeit werden.
Dann hoffen wir mal, dass dann auch alle im gleichen Rhythmus ziehen. Jetzt aber geht es erst einmal um die hier. Um Insekten. Sie werden von Pflanzenschutzmitteln anscheinend stärker geschädigt als bisher gedacht. Darauf gibt es Hinweise in einer neuen Studie, die vergangene Woche im Fachmagazin Science erschienen ist. Janina Schreiber aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima mit den Einzelheiten.
Drosophila melanogaster. Oder Fruchtfliegen, wie sie wohl jeder von uns mal in der Küche hat. Mithilfe dieser winzigen, hellbraun-gelblichen Insekten mit den roten Augen wollte Forscherin Antonia Böhmert herausfinden,
ob die Chemikalien, die in der Landwirtschaft verwendet werden, in den Konzentrationen, in denen wir sie auch wirklich finden, noch Nebenwirkungen haben auf die vorhandenen Insektenpopulationen.
Böhmert ist Doktorandin im Zentrum für integrative Infektionskrankheitenforschung an der Universität Heidelberg. Die Studie ist in Zusammenarbeit mit einem internationalen Team von Forschenden entstanden. Gemeinsam verfütterten sie im Labor mehr als 1000 Pflanzenschutzmittel in verschiedener Konzentration und Mischung an gut 30 Fruchtfliegenlarven, also noch kleine Würmchen. Denn diese sind für die Forschung ein einfaches Testobjekt. Nach der Fütterung mit den Pestiziden ging es für die Wissenschaftlerin ans Beobachten. Das Verhalten der Larven? Es veränderte sich durch die Pestizide, beschreibt Böhmert.
Sie sind langsamer und sie weisen halt andere Verhaltensmuster auf, indem sie ihren Kopf zum Beispiel weniger drehen. Sie drehen sich auch häufiger, also so ja, um sich herum, einmal so über den Rücken. Ja, also es sind primär die Bewegungspfade, die sich dann dadurch verändern.
Bedeutet?
Wir können daran erkennen, dass die Chemikalien die Larven beeinflussen in ihrem Verhalten und in der Sterblichkeit.
Mehr als jede zweite getestete Chemikalie, nämlich 57%, hat laut Ergebnis einen Effekt auf die Larven. Christoph Scherber, Leiter des Zentrums für Biodiversitätsmonitoring am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn, hat sich die Studie von Böhmert und ihren Kolleginnen und Kollegen angesehen. Er findet,
erstmal ist es schon ein bisschen Alarmsignal, dass eben so viele Änderungen vor allem im Verhalten und in der Fortpflanzung von allen möglichen Insekten hier gefunden worden sind und dass dies also vor allem auch bei Herbiziden und Fungiziden der Fall gewesen ist, wo man es ja eigentlich überhaupt nicht erwarten würde.
Denn Herbi und Fungizide sollen Unkräuter vernichten und Pilzkrankheiten abwehren. Gegen Insekten sind sie eigentlich nicht gedacht. Böhmert sagt deshalb,
das sollte berücksichtigt werden bei der Entwicklung von diesen Stoffen.
Ob ein Pestizid in der Landwirtschaft verwendet werden darf, entscheidet für uns in Europa die Europäische Kommission und stützt sich dabei auf Einschätzungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA. Scherber sagt,
es ist schon so, dass jetzt ein Pflanzenschutzmittel, was in der EU zugelassen wird, sicher ist und alle möglichen Tests durchlaufen hat, aber eben nur einzeln.
Die Studie lobt er deshalb, vor allem für die spezifische Mischung der Mittel, die den Testinsekten verabreicht wurde. Denn so seien eben auch die Realitäten auf dem Acker. In Anbetracht der Ergebnisse findet er,
es wäre schon wichtig, hier beim Testen und bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auch auf solche Dinge zu testen. Dass man zum Beispiel sagt, immer wenn ein Insektizid getestet wird, dann muss eben auch mal noch ein Herbizid oder ein Fungizid noch mit dazu gemischt werden, was vielleicht auch in der Praxis vom Landwirt ohnehin so gemacht wird.
Um konkrete Rückschlüsse ziehen zu können, ob Pestizide in der Landwirtschaft die Insektenvielfalt eindämmen und in welchem Maße, sei es wichtig, den Versuch nicht nur im Labor ablaufen zu lassen, sondern auch auf dem Acker.
Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein. Das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Machen Sie's gut.